ARD.
Ich fände super, wenn es neben diesen Labeln und der Kategorisierung in 5 Stufen auch noch einen QR-Code gäbe zum Beispiel, den man kurz scannt und dann zeigt es einem auf dem Handy noch sofort an, dass die Haltungsform, so sieht der Stall aus, hier sind weitere Informationen dazu. Das wäre doch eigentlich gut, oder nicht, ne?
Wir Landwirte haben nichts zu verstecken, also gerne, gerne.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Ja, da sind wir.
Endlich mal wieder live und vor Publikum, falls man es nicht hört.
Heute wird diese 63 Hektar Podcast-Folge streng nach Haltungsform 4 aufgezeichnet. Wir haben ein bisschen Auslauf bekommen. Wir müssen nicht mehr im Studio hocken, eingepfercht, wie Tiere, die für uns irgendwann geschlachtet werden. Ja, wir sind heute hier auf der Infa und es geht um das Thema Label für Lebensmittel und Landwirtschaft, Durchblick im Siegelwirrwarr.
Ich liebe das Wort Wirrwarr, weil das beschreibt es wirklich sehr gut, wie durcheinander man ist, wenn man da im Supermarkt steht. Wir haben jetzt ja nun auch schon ein paar Folgen aufgenommen und ich musste mir deine Mimimis dazu schon das ein oder andere Mal anhören. Deswegen freuen wir uns da, in dieser Folge mal ein bisschen mit aufzuklären und einen Überblick zu geben. Und deswegen haben wir auch später noch einen Gast.
Mimimi trifft es nur unzureichend. Ich bin stinksauer. Ganz oft laufe ich durch den Supermarkt und weiß nicht, was ist denn jetzt eigentlich Haltungsform 1? Was unterscheidet sie von der 2? Und welches Öko-Siegel ist eigentlich besser? Darum geht's heute. Und wie immer betrachten wir das aus 2 unterschiedlichen Perspektiven. Aus meiner Perspektive des Verbrauchers. Ich bin ja so ein bisschen das Stadtkind, bin der Radiomoderator. Ich habe mit Landwirtschaft nicht so viel am Hut. Hab Gott sei Dank dich dabei, Maja.
Ja, ich bin die Landwirtin hier in dem Podcast. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme auch selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Also wenn man so will, bin ich heute auch in der Rolle einer Produzentin. Und ich freue mich, dass wir hier im Podcast uns immer näher kommen, Brücken schlagen von der städterischen Bevölkerung zu uns aufs Land.
Uns gibt es natürlich in der ARD Audiothek, das ist ja ganz klar, da wo man am besten Podcasts hören kann. Schalten Sie uns ein, abonnieren Sie uns, liken Sie uns und geben Sie gerne eine Bewertung ab. So.
So sieht's aus. Und man kann uns natürlich auch schreiben an 63hektar@ndr.de. Also falls ihr da Wünsche habt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht so richtig nachvollziehen können, warum ist es hier so laut, warum ist hier so grummelig, warum ist da im Hintergrund so viel los? Wir sind hier in einer riesigen Messehalle auf der Infa und wir sind hier in der spannendsten Halle der ganzen Messe, würde ich sagen. Man riecht das schon. Was kommt dir als erstes so in die Nase?
Also eben bin ich an so einem Käsestand vorbeigegangen. Da riechst du natürlich schon den Euter sozusagen.
Ja, ich rieche Crepe, ich rieche Kaffee, ich rieche auch so ein bisschen Gebackenes. Also wir sind hier im Food Court. Also wir sind da, wo sich die ganzen Lebensmittelhersteller präsentieren. Oh, ich krieg sofort Hunger.
Ja, wir haben uns direkt heimisch gefühlt, weil ganz am Anfang, wenn man die Halle betritt, steht erstmal ein fetter Trecker, da haben deine Augen geleuchtet.
Ja.
Und ja, wir freuen uns, hier sein zu dürfen. In unserem Podcast haben wir ja unsere Rubriken und ich würde gerne mit einer Rubrik starten. Bist du bereit, Kuhlage?
Ja, gerne, schieß los.
Majas Landwort.
Kannst du mir den Begriff Acker-Fuchsschwanz erklären?
Acker-Fuchsschwanz?
Ja.
Acker-Fuchsschwanz. Also, ich bitte mal um Kopfnicken, Handzeichen. Hier im Publikum, weiß irgendjemand, was ein Acker-Fuchsschwanz sein könnte? Da? Darf ich ein Publikumsjoker?
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist Schummeln, aber ich drücke mir heute beide Augen zu.
Dankeschön. Hallo, Sie sind Herr?
Hartmann.
Herr Hartmann, was ist ein Acker-Fuchsschwanz?
Das ist ein Ackerkraut.
Wirklich?
Ja. Vielleicht musst du dazu erzählen, ob das ein gutes Ackerkraut ist oder ein schlechtes, eins, was stört oder eins, was man gerne da hat.
Oh, ich glaube, das hat man nicht so gerne dabei.
Also das ist jetzt der Tipp von dem Kollegen hier. Ich würde ja immer so vom Handwerklichen ausgehen. Fuchsschwanz ist so eine Säge. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Und vermutlich muss man so einen Acker-Fuchsschwanz einsetzen, wenn der Acker im Winter gefroren ist. Und man ihn auflockern will, dann nimmt man den Acker-Fuchsschwanz und sägt die Furche damit geschmeidig.
Ich krieg grad noch nicht den Zusammenhang zur Säge. Wie kommst du denn auf eine Säge?
Fuchsschwanz? Ein Fuchsschwanz ist eine Bezeichnung für eine Säge. Das kannst du nicht wissen, weil du kennst dich mit Landwirtschaft aus, aber nicht mit mit Handwerk. Also mit,
da kennst du dich aus, ne?
Naja, also nicht so ganz, aber mein Vater hatte einen Fuchsschwanz zu Hause, man nennt die so. Und das ist eine Säge und Acker, Fuchsschwanz, klar, logisch. Man sägt damit was auf dem Acker, kurz und klein.
Das ist falsch und da hättest du mal lieber auf deinen Publikumsjoker auch hören müssen und daran das ein bisschen erweitern müssen. Und zwar ist das ein sehr hartnäckiges Unkraut, was besonders hier in Niedersachsen die Landwirte echt wahnsinnig macht, weil man es so schwer bekämpfen kann und das im Getreidebestand echt an den Erträgen nagt und wir dann wahnsinniges Problem haben, die Felder ackerfuchsschwanzfrei zu bekommen.
Wenn ich noch mal ganz kurz fragen darf, woher wussten Sie das?
Ich bin auch aufgewachsen auf dem Dorf und mein Vater hat in der Landwirtschaft gearbeitet.
Und so lange gibt es diesen Ackerfuchsschwanz schon und man hat ihn immer noch nicht ausrotten können.
Und damit du weißt, wie belastend das für Landwirte ist und auf was die jetzt achten, also zum Beispiel, wenn wir ein Feld haben, wo Ackerfuchsschwanz sehr stark wächst, dann müssen wir die Maschine danach richtig lange reinigen, damit wir das Unkraut nicht von einem Feld ins nächste ziehen. Also so vorsichtig ist man da, weil das wirklich so schwer ist, das zu bekämpfen. Das hat einfach wahnsinnig viele Samen, die auch unter der Erde richtig lange überleben und deswegen ist es so schwer, dagegen anzukommen.
Diese Natur ist aber manchmal lästig, ne?
Ja, eigentlich hängt ja alles zusammen, ne? Aber da muss man schon aufpassen, dass Ackerfuchsschwanz eben nicht unser Getreide verdrängt.
Wieder was gelernt hier.
Sehr schön, Kuhlage. Wir haben ja einen richtig schönen Deep Dive über unsere Label. Und weil das so intensiv ist, dieses Thema, glaube ich, können wir direkt mal unseren Gast auf die Bühne bitten, oder?
Ja, von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Hier ist Konstanze Rubach.
Komm gerne in unsere Mitte. Vielleicht, also ich finde es erstmal interessant, kannst du uns verraten, was die Verbraucherzentrale überhaupt macht?
Ja.
Oder ist das schon eine freche Frage?
Also die Verbraucherzentrale ist eine gemeinnützige Organisation. Wir setzen uns für die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Zu ganz unterschiedlichen Themen sind wir da tätig, also von Verbraucherrecht bis hin zu Telekommunikation, Energiesparen, Bausparverträge. Aber eben auch, last but not least, das Thema Ernährung und Lebensmittel. Und genau, ich bin quasi die Referentin für den Bereich Ernährung und Lebensmittel.
Das heißt, da kennst du dich aus und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil dieses Thema, über das wir heute reden, ja extrem komplex ist. Es geht um Label für Lebensmittel und Landwirtschaft. Man sieht ja gar nicht mehr durch in diesem ganzen Dschungel, in diesem ganzen Wirrwarr. Kriegst du dazu auch in deiner täglichen Arbeit Anfragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern und was fragen die sich da?
Also auf dem deutschen Lebensmittelmarkt gibt es mehrere hundert Label und Kennzeichnungen und Siegel und ja, und das ist für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht leicht, da wirklich den Überblick zu behalten und manche Labels sind ja letztendlich von den Unternehmen selbst kreiert und haben eigene Kriterien. Und die Ausnahme ist eher, dass das dann wirklich auch extern irgendwie kontrolliert wird oder auch sogar gesetzlich geregelt ist. Da gibt es tatsächlich nur ein Siegel, das Bio-Siegel, das so geregelt ist. Und insofern, ja, es ist ein sehr, sehr ausuferndes Thema, was auf jeden Fall ganz, ganz viel Aufklärung bedarf.
Ich kann ja mal ganz kurz beispielhaft vorlesen, was es so alles gibt. Es gibt das Bio-Siegel der EU. Es gibt das DLG-Tierwohl-Siegel der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Es gibt das Tierschutzlabel des Tierschutzbundes. Es gibt das Bio-Siegel von Naturland, von Bioland, von Demeter. Es gibt die freiwillige Haltungsformkennzeichnung. Und demnächst gibt es auch das staatliche Tierwohl-Siegel. Also, dass man da durcheinander kommt, kann ich schon verstehen. Bevor wir über das staatliche Tierwohlsiegel reden, die Bio-Siegel und die Haltungsformsiegel, die es bis jetzt gibt, habe ich das richtig verstanden? Die sind alle mehr oder weniger freiwillig und die werden auch nicht kontrolliert.
Wenn wir jetzt vom Bio-Siegel sprechen, dann wird das in der Tat kontrolliert. Also das ist eine gesetzliche Verordnung, die eben bestimmte Anforderungen da sozusagen drinsteht. Und wenn die erfüllt sind, dann kann ich da dieses Siegel auf meinem Produkt abdrucken. Insofern habe ich da schon eine Verlässlichkeit bei diesem Siegel.
Aber der Begriff Bio ist auch geschützt. Also das darf man jetzt nicht irgendwie einfach so verwenden, sondern das wird wirklich kontrolliert, dass das Wort nur benutzt wird, wenn es auch stimmt. Man kann natürlich irgendwie, manche versuchen dann irgendwie so natürlich erzeugt oder handwerklich, viel Handarbeit dahinter oder was auch immer, dass man so das Gefühl von Bio bekommt. Und das ist, glaube ich, auch immer irreführend.
Arbeitet ihr nur unter einem Siegel Meier hier auf eurem Hof?
Ja, richtig. Wir produzieren ja für McDonald's Kartoffeln. Und da sind wir auch als Produzent gewissen Auflagen zu verpflichtet. Und wir sind da Global Gap zertifiziert. Das wird auch immer kontrolliert. Das ist sozusagen auch eine Qualitätssicherung, wo wir gewährleisten, dass wir gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter haben, dass wir verantwortungsbewusst mit zum Beispiel Pflanzenschutzmitteln umgehen, mit unserem Dünger umgehen. 44 Seiten sind die Regeln zum Global Gap.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu dem Bio-Siegel. Also da, wo dieses Bio-Siegel drauf ist, da kann ich mich drauf verlassen, das ist auch Bio, Constanze.
Genau, also du hast gerade einen sehr guten Punkt angesprochen, dass tatsächlich das Wort biologisch oder auch ökologisch ist gesetzlich geschützt. Das ist, darf nur auf den Produktnamen abgedruckt sein, wenn diese Verordnung auch erfüllt wird. Und dann gibt es aber natürlich auch ganz viele Worthülsen wie aus natürlichen Zutaten oder umweltfreundlich oder sowas, die dann natürlich auch so diesen Anschein machen, aber man als Verbraucherin oder Verbraucher nicht weiß, was dahinter steckt letztendlich.
Du hast ja gesagt, es gibt über 100 Label. Lass uns mal heute nicht auf alle schauen, sondern lass uns mal auf die wesentlichen schauen. Vielleicht kannst du den Kreis ein bisschen kleiner machen und mal die hervorheben, die wir heute hier wirklich einmal besprechen sollten.
Genau, also wenn wir jetzt bei dem Biosiegel bleiben, dann gibt es eben einmal dieses sogenannte EU-Biosiegel. Das ist dieses stilisierte Blatt mit kleinen Sternchen drauf auf grünem Hintergrund. Und das ist sozusagen die Basis oder der Grundsatz biologischen Wirtschaftens. Und dann gibt es noch die sogenannten Verbands-Bio-Zeichen. Das ist sowas wie Demeter oder Bioland oder Naturland. Das sind so die drei größten Verbände. Und die sind nochmal einen Tick strenger bei den Anforderungen. Also Beispiel, wie viel Zusatzstoffe man verwenden darf bei der Herstellung oder Verarbeitung von Bio-Lebensmitteln. Das sind, also im konventionellen Bereich sind das über 300 und bei Bio-Lebensmitteln sind das dann noch um die 50, 56 und dann schränken diese Verbände das nochmal ein, um nur noch 20, also nur um mal so eine großen Ordnung zu haben.
Also man kann sich quasi merken, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann kann ich mir sicher sein, dass überall ein EU-Biosiegel drauf ist und dann vielleicht noch ein Verband, für den sich dann ein Betrieb nochmal speziell oder freiwillig entscheidet, um noch höhere Auflagen sozusagen einzuhalten.
Wer kontrolliert denn eigentlich sowas?
Also das sind unabhängige Kontrollstellen, die auch sozusagen zertifiziert sind und auch letztendlich geschult sind, wie sie zu kontrollieren haben. Und die sozusagen die übergeordnete Behörde ist letztendlich aber der Staat, der das, also beim Biosiegel, der das sozusagen organisiert. Und jede Prüfstelle muss auch dann in so einem Register registriert sein und sozusagen nachvollziehbar dann, welche, ja, wenn ich jetzt Landwirt bin, kann ich, also kommt eine bestimmte Kontrollstelle zu mir und auf dem Produkt steht dann auch drauf, welche Kontrollstelle das tatsächlich war. Also.
Und das Fiese ist ja auch, die kommen ja auch teilweise unangekündigt. Und genau, dann musst du trotzdem alles so parat haben.
Das ist ja normal. Das ist so wie ungekündigte Klassenarbeit. Ne? Zettel raus, Klassenarbeit. So. Weil wenn man dir sagt, okay, du kommst dann und dann oder wir kommen dann und dann in deinen Hof und überprüfen das, da würde ich auch an dem Morgen nochmal alles durchwienern und vielleicht die anderen Tage das so ein bisschen schleifen lassen. Aber es ist ja wichtig, dass das jederzeit auch die Maßstäbe erfüllt. Ne?
Aber du stellst dir das ja gerade so vor, als könnte man im letzten Moment nochmal so wischiwaschi machen und dann ist irgendwie alles tada, ein vorzeigbarer Betrieb nach hohen Qualitätsstandards. Du musst natürlich das ganze Jahr über nach diesen Qualitätsstandards arbeiten und das würde ja sonst auch auffallen, allein schon an den Papieren, wenn du irgendwie nachweist, dass du, weiß ich nicht, Dünger eingekauft hast in viel zu viel Maße oder Pflanzenschutzmittel eingekauft hast, was du nicht darfst. Also du musst es ja auch alles im Büro belegen und das fällt auch auf, wenn man sich ankündigt. Aber ich kann den Gedanken auf jeden Fall verstehen.
Also wir haben das mit den Biosiegeln schon mal so geklärt. Mich würde mal deine Meinung zu diesem Tierwohl-Label interessieren, Constanze, weil das ist, glaube ich, etwas, mit dem hier die allermeisten schon Kontakt hatten. Also wenn man sich ein Hähnchenfilet kauft, dann gibt es da so ein Tierwohllabel links unten. Das hatte 4 Stufen. Ich glaube, jetzt demnächst hat es 5 Stufen. Und es gibt dann eine Haltungsform 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wird es immer von rot, wird es dann irgendwann zu grün und hat das Gefühl, so ab Stufe 2 oder Stufe 3, da gehe ich mit einem guten Gewissen aus dem Supermarkt und weiß, den Tieren geht's gut. Ist das so? Kann ich mich da gut fühlen bei diesem Tierwohllabel und wie wird das kontrolliert?
Also es ist tatsächlich erstmal so, dass es gar kein Tierwohllabel ist, sondern es ist eben eine Haltungsform-Kennzeichnung. Und da sagt der Name sozusagen schon, dass es einfach nur die Darstellung des Status quo sozusagen ist und das Angebot einfach in diese verschiedenen Stufen eingeteilt wird. Und je nach Stufe, entweder der gesetzliche Mindeststandard, also das ist die unterste Stufe, erreicht wird oder eben die Stufe 5 jetzt nach der neuen Skalierung und das ist dann eben Bio. Aber das heißt eben nicht, dass wenn automatisch diese Kennzeichnung da drauf ist, dass ich da jetzt irgendwas für Tierwohl tue, sondern ja, es kommt eben darauf an, in welcher Stufe das dann eingeteilt ist.
Sozusagen einfach Transparenz zur Haltungsform.
Genau.
Kuhlage, darf ich dich mal fragen, auf was achtest du denn, wenn du einkaufen gehst? Und wie ist so dein Einkaufsverhalten, wenn du jetzt zum Beispiel nach deinem Stück Fleisch suchst?
Ganz ehrlich, als allererstes.
Ich mag, wenn du ehrlich bist, gern.
Ja, gucke ich natürlich wie alle anderen auch auf den Preis. So. Und dann gucke ich in letzter Zeit, seit ich diesen Podcast mit dir habe, und so ein bisschen so eine andere Wahrnehmung habe für diese Themen, gucke ich auch schon nach den Haltungsformen.
Okay.
Und gucke dann, dass es irgendwie möglichst Haltungsform 3 ist, vielleicht sogar 4, weil ich mich mal mit diesen Labels beschäftigt habe und festgestellt habe, dass es in meinen Augen ganz oft auch ein bisschen Verbraucherverarsche ist. Ich weiß, Maya wird gleich wieder böse werden, aber ich sag mal so, bei dieser Haltungsform 1 zum Beispiel, nur mal als Beispiel, da teilen sich 26 Hühner einen Quadratmeter. 26 Hühner auf einen Quadratmeter. Bei der Stallhaltungsform Plus, also eine Stufe weiter, wo man denkt, okay, da tue ich den Tieren schon richtig was Gutes, da kommen dann auf einen Quadratmeter nicht mehr 26 Hühner, sondern nur noch in Anführungsstrichen 23. Und ist das jetzt so viel besser?
Und deswegen ist es ja gut, dass du als Verbraucher die Chance hast, zu unterscheiden, nachdem du für dich selbst bestimmt hast, wie viel möchte ich dafür zahlen oder kann ich dafür zahlen, welche Landwirtschaftsform möchte ich unterstützen mit diesem Kauf. Und ich glaube, das vergisst man ganz oft, wenn man einkaufen geht, dass man damit auch jedes Mal, wenn man so will, einen kleinen Wahlzettel abgibt für eine Landwirtschaftsform. Und diejenigen, die es schon anders machen, also die ihre Tiere anders halten, die haben es natürlich schwer, wenn es dann immer noch diese Billigpreise gibt und am Ende die meisten Menschen dann das billige Fleisch nehmen. Und was mir auch immer wichtig zu erzählen ist, du kannst trotzdem einen konventionellen Landwirt treffen. Wir hatten ihn auch hier schon mal im Podcast. Der gibt den Schweinen 200 Mal mehr so viel Platz wie ein Biolandwirt. Und trotzdem ist es kein Bioschwein. Warum? Weil er seinen Schweinen kein Biofutter gibt. Und deswegen fällt es in Deutschland schon nicht mehr unter Bio. Und das zeigt einfach, ja, genau, dass man sich damit echt mal ein bisschen auseinandersetzen sollte und vielleicht auch mal in der Nachbarschaft guckt, wenn einem regionale Landwirtschaft wichtig ist, welche Landwirtschaftsform man da unterstützen kann.
Ich finde das gut. Also Verbraucher haben auch ein bisschen die Pflicht, sich zu informieren, aber ganz oft fehlt uns die Zeit. Wir wollen es einfach haben, wir wollen es plakativ, wir wollen sofort wissen, was wir kriegen. Und ich finde manchmal bei diesen Beschreibungen ist es irreführend. Also nochmal zurück zu dieser Haltungsform. Aus Orangensiegel bedeutet Außenklima. Konstanze, jetzt kannst du mir ja mal erklären, was Außenklima im Zweifelsfall auch bedeuten könnte. Also, weil ich würde denken, die Tiere sind außen.
Genau. Ja, im Zweifelsfall bedeutet es aber eben auch, dass zum Beispiel einfach nur eine Seite des Stalls offen ist und die Tiere eben Zugang dadurch zu Außenklima haben, aber gar nicht unbedingt den Zugang zu Auslauf in dem Sinne, ne? Und diese Bezeichnung Außenklima ist noch die ursprüngliche 4-stufige Skala. Jetzt haben sie wurde es noch mal so ein bisschen mehr unterteilt in Frischluftstall ist Stufe 3 und Stufe 4 ist Weideauslauf. Und Frischluftstall, das ist ja jetzt auch wieder so dieses, denkt man vielleicht auch als erstes, Mensch, ja, da können die bestimmt auch rausgehen, frische Luft und so. Aber es heißt nicht unbedingt, dass die Tiere wirklich Auslauf haben, sondern dass sie einfach nur, wie gesagt, irgendwie eine Stallseite offen ist oder so. Und bei Weideauslauf ist es dagegen dann so, dass die Tiere ständig Zugang, dauerhaft Zugang auch wirklich zu Außenflächen haben müssen. Also entweder, dass es einen Laufhof gibt oder dass sie auch auf die Weide können. Und wenn es schlechtes Wetter ist, dann aber halt, wie gesagt, irgendwie der Laufhof zur Verfügung steht. Und ja, aber letztendlich kann ich im Supermarkt das mich als Verbraucherin da natürlich oft nicht so tief ins Thema einarbeiten, als dass ich da jetzt diese feinen Unterschiede auch wirklich weiß dann. Ne?
Ja, ich werde ja hier auch immer als Landwirtin vorgestellt, aber ich bin natürlich auch selber Verbraucherin und gehe auch selber einkaufen. Und ich sage immer, und dahinter stehe ich auch, dass man so seine Standardeinkäufe macht. Also man weiß ja so, was man so in der Woche braucht. Man hat so seinen Kühlschrank und weiß so seine Lieblingsprodukte. Und ich finde, da ist es eigentlich nicht zu viel verlangt, sich damit mal auseinanderzusetzen, so woher kommen die, welche Form möchte ich damit unterstützen? Weil man tut ja immer so, als würde man jedes Mal, wenn man einkaufen geht, sich immer wieder neue Produkte anschauen. Das ist vielleicht auch mal so, dass man mal was ausprobiert. Aber grundsätzlich hat man so seine Standardgriffe. Und da finde ich schon nicht, ist es möglich, würde ich jetzt mal so sagen. Oder, Kulage?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Das kann man verlangen. Und dennoch ist es ein Dschungel, ich sage es mal, gewesen bisher. Jetzt gibt es bald ein staatliches Label, Konstanze. Wird damit alles besser?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also dieses staatliche, auch Tierhaltungslabel, nicht Tierwohllabel, das wird auch oft verwechselt, konzentriert sich oder ist eigentlich genau das Gleiche wie jetzt diese Haltungsform-Kennzeichnung. Also diese fünfstufige Skala ist auch bei dieser staatlichen Tierhaltungskennzeichnung zu finden. Das Gute ist, dass diese Kennzeichnung auch wirklich dann verbindlich ist, also dass ich zum Beispiel auch diese Vergleichbarkeit habe, die ich bisher nicht hatte. Also manche,
das müssen auch alle jetzt machen dann.
Genau, es müssen jetzt alle machen. Alle Produzenten müssen sozusagen dann an die entsprechenden Behörden ihre Haltungsbedingungen schicken und dann werden sie eben in die entsprechende Stufe eingeteilt und da gibt es eine Übergangsphase und ja, also das verzögert sich jetzt alles so ein bisschen, aber ab dem Sommer 2025 muss tatsächlich flächendeckend das eben auf den Produkten zu finden sein. Großes Problem ist aber, dass die bisher nur frisches Schweinefleisch davon betroffen ist, von dieser gesetzlichen Tierhaltungskennzeichnung. Und auch nur die Mast betrachtet wird, also nur ein spezifischer Zeitraum im Leben. Und das ist natürlich, ja, es ist sehr lückenhaft, weil man natürlich gerne auch wissen würde, wie sieht es denn bei Geflügel aus, wie sieht es denn bei den Rindern aus, wie sieht es denn in der Züchtung aus, Schlachtung, Transport und so weiter. Das wird alles nicht mit betrachtet und ist insofern auf jeden Fall noch ausbaufähig. Das soll sukzessive auch erweitert werden, aber da sind auch keine konkreten Zeitpunkte genannt.
Cool, Lage. Ich würde gerne noch mal auf dein Einkaufsverhalten schauen, weil ich nämlich eine konkrete Fragestellung für dich habe, vor der ich manchmal stehe. Was ist dir wichtiger, Regionalität oder die Haltungsform? Also stell dir vor, du stehst vor einem Stück Fleisch und du hast entweder Haltungsform 2, ist aber aus Deutschland, oder du hast Haltungsform 4, ist aber aus Spanien. Wie entscheidest du dich?
Das ist eine gemeine Frage. Das ist eine wirklich fiese Frage, weil ich kann im Prinzip nur das eine Übel gegen das andere abwägen. Also entweder ich entscheide mich für Nachhaltigkeit.
In welchem Sinne Nachhaltigkeit? Dann für was?
Ja, das ist, also ich sag mal so, wenn ich nachhaltig einkaufen will, kaufe ich regional, weil ich auch umweltbewusst einkaufen will, keine langen Transportwege, ist Klimaschutz und so weiter. Wenn ich aber will, dass es dem Tier gut geht, müsste ich das spanische Tier kaufen, weil es möglicherweise besser gehalten wird.
Und da würde ich jetzt schon direkt gerne mal reingrätschen, weil also wir haben ja EU-Richtlinien und man könnte ja meinen, dadurch, dass Spanien Teil von der EU ist, müssen die nach den gleichen Standards produzieren wie wir. Aber es gibt da leider sehr viel Spielraum und deswegen macht das national echt große Unterschiede, ob du jetzt ein Stück Fleisch aus Spanien kaufst oder eben aus Deutschland, weil Deutschland macht die nationalen Richtlinien strenger und kontrolliert die auch sehr stark und Spanien eben weniger. Und deswegen ist meine Bitte immer, vertraut auf die deutsche Landwirtschaft und auch auf die Landwirte und Landwirtinnen, die dahinter stehen und die ja genauso wie wir alle hier als Gesellschaft eine Entwicklung mitmachen und die, denen das wichtig ist, nachhaltig und nach höchsten Tierwohlstandards zu produzieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu spät kommt, weil ich habe so das Gefühl, dass man der Landwirtschaft in Deutschland nicht vertraut oder du, sondern ich möchte, dass man da ein gutes Gefühl mit hat, wenn man sich für die deutsche Landwirtschaft entscheidet.
Und ich kann vielleicht noch ergänzen, dass die Produkte, die aus dem Ausland kommen, auch nicht unbedingt, also da ist zum Beispiel keine Pflicht, das wirklich auch dann zu kennzeichnen mit dieser Tierhaltungskennzeichnung, sondern, also mit der gesetzlichen, weil die sozusagen nicht national dann geregelt sind, das ist freiwillig. Also man kann Glück haben und diese Haltungsform ist dann draufgedrückt oder es ist eben gar nicht gekennzeichnet.
Ja, vielleicht abschließend, Constanze, mal von dir als, ich sag mal, Verbraucherin und als Verbraucherthemenexpertin. Wenn ich jetzt mal die Supermärkte bei mir in der Gegend abklappere, welchen würdest du ansteuern oder welches Label würdest du sagen, ist vielleicht noch das verlässlichste im Moment? Weil das staatliche Label kommt ja erst im nächsten Jahr und dann auch nur für Schweinefleisch, das ist ja noch gar nicht so richtig hilfreich.
Also es ist ja leider so, dass wenn man durch die Supermarktregale streift, dann finden sich noch sehr viele Produkte eher in den unteren Haltungsstufen, ne? Also Haltungsstufe 1 und 2. Und
aber ich habe gehört, Aldi und Lidl wollen demnächst, glaube ich, nur noch 3 und 4 verkaufen, stimmt
ja,
das?
Ja, aber es dauert noch ein bisschen. Also ich glaube, da sind auf jeden Fall noch, ja, mindestens ein paar Jährchen müssen da ins Land streichen.
Ich glaube, aktuell sind es vielleicht 10%, die Haltungsform 3 und 4 findest.
Ja. Man muss einmal auch mal dazu sagen, es ist den Deutschen wahnsinnig wichtig, dass ihre Produkte gelabelt sind. Also weit über 80, fast 90% der Menschen wünschen sich zu erfahren auf der Packung, wie haben die Tiere gelebt, wie sind sie gehalten worden und so weiter. Also es ist ein wichtiges
Insofern
Thema scheinbar.
Ist die Wahlfreiheit aber eben im Moment noch nicht gegeben. Ne? Also sie können sich jetzt gar nicht eben bei jedem Produkt für die bessere Haltungsstufe entscheiden, weil es dann eben nur Angebote in den unteren Haltungsstufen gibt. Und wenn ich jetzt, also um auf deine Frage zurückzukommen, mir einfach ganz sicher sein möchte, dass das Tier wirklich sehr gut gelebt hat, dann würde ich tatsächlich zum Bioprodukt greifen, weil Bio letztendlich der höchste Standard in Deutschland ist, auch entspricht dann der Haltungsstufe 5. Und ja, ich da insofern sozusagen auf der sicheren Seite bin. Natürlich gibt es in allen, du hast es ja auch gerade schon mal angesprochen, in jedem Bewirtschaftungssystem immer wieder so fließende Grenzen, sage ich mal, dass manche Betriebe, Biobetriebe können auch sehr groß sein, konventionelle Betriebe können sehr klein sein und vielleicht der Betrieb um die Ecke auch sehr tierfreundlich agieren, aber eben konventionell ist, weil er eben kein Biofutter bereitstellt, aber als Verbraucherin und bleibt mir eben dann doch oft nur das Siegel als Indiz und dann würde ich mich aufs Bio-Siegel verlassen.
Darf ich auf deine Frage auch antworten, Pudding?
Natürlich!
Also, ich würde, du hattest ja gefragt, auf welche Siegel man schauen würde. Ich würde in den Supermarkt reingehen und mittlerweile, dankenswerterweise, achten ja auch die Lebensmitteleinzelhändler darauf, regionale Inseln so zu schaffen, wo man dann hingehen kann, wo man genau weiß, diese Produkte wurden regional erzeugt. Und das ist das, worauf ich achten würde und noch darauf, was ist gerade, hat gerade Saison. Also jetzt gerade zum Beispiel Kürbisse, dass man sich dann auch daran orientiert. Und wenn man es dann noch irgendwie schafft, ich weiß, das ist immer so ein extra Aufwand, aber man hat ja auch vielleicht auch einen Weg zum Supermarkt und fährt durch Dörfer. Vielleicht sind da auch Regioboxen, Regiomaten, Direktvermarkter, die man unterstützen kann. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten.
Ich fände super, wenn es neben diesen Labeln und der Kategorisierung in 5 Stufen auch noch einen QR-Code gäbe zum Beispiel, den man kurz scannt und dann zeigt es einem auf dem Handy noch sofort an, dass die Haltungsform, so sieht der Stall aus, hier sind weitere Informationen dazu. Das fände ich toll als Anregung für irgendwelche Hersteller oder Menschen, die sowas zu entscheiden haben. Weil mittlerweile hat ja wirklich alles seinen QR-Code. Das wäre doch eigentlich gut, oder nicht, ne?
Wir Landwirte haben nichts zu verstecken. Also
ja.
Es gibt ja auch schon in vielen Stellen wirklich das richtige Schaufenster, wo du in so einen extra Raum reingehen kannst und dann durch die Scheibe einmal in den Stall schauen kannst. Und wenn das durch den QR-Code auch geht, gerne, gerne.
Ja, und letztendlich muss man einfach immer gucken, ob das Ganze dann eben auch für Verbraucherinnen verständlich ist. Also jetzt mit diesen ganzen Auslaufweide, Frischluftstall, Stall plus Platz und so weiter. Das sind Begrifflichkeiten, wo die Hälfte der Menschen eigentlich gar nicht so genau weiß, was damit anzufangen ist. Und da wünschen wir uns auch einfach, dass das mehr, also dass es da ja, Informationen bereitgestellt werden, dass solche Siegel letztendlich auch auf die Verständlichkeit hin, Verbraucherfreundlichkeit hin auch überprüft werden, evaluiert werden und so weiter, damit das auch wirklich einen Mehrwert bringt, ne?
Es bleibt kompliziert, also die Komplexität runterzubrechen, zu vereinfachen auf leicht Verständliches und das nachprüfbar zu machen, das wird die große Herausforderung sein. Bin gespannt, ob das staatliche Label da in Zukunft neue Maßstäbe setzen kann.
Genau, und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns alle gute Haltungsformen, faire Haltungsformen wünschen. Ich weiß, dass das alles sehr viel Geld kostet und das würde den jetzigen Einkaufspreis nicht einfach nur verzweifachen oder verdreifachen, sondern ins Vielfache verteuern. Und das hat also alles seinen Preis und braucht seine Zeit, damit wir uns das alle irgendwie leisten können und das irgendwie auch stemmbar für die Landwirtschaft im Hintergrund ist, die da richtige Investitionen tätigen muss, um offene Ställe zu bauen und dafür überhaupt die Genehmigung zu bekommen. Also da hängt ja ganz, ganz viel mit dran.
Das ist klar. Wenn es den Tieren besser gehen soll, dann muss man dafür ein bisschen mehr in die Tasche greifen. Das ist momentan noch so. Vielleicht leben wir irgendwann in einer Zukunft, wo Tierwohl auch für Verbraucher bezahlbar ist oder günstiger ist für die Leute, die nicht so viel auf Tasche haben.
Dennoch, glaube ich, können wir auch bis heute schon auf die Entwicklung, die wir jetzt schon gemacht haben, schon stolz sein und wissen, dass es sich einfach nur weiter positiv verändern kann.
Genau, und vielleicht ist auch diese, also weil Sie vorhin dieses Beispiel genannt hatten mit dem gesetzlichen Mindeststandard, wie viel Tiere da, wie viel Geflügel da irgendwie auf einem Quadratmeter Platz haben, dass man eben diesen Mindeststandard auch einfach mal ein bisschen anhebt. Also dass quasi nicht die 1, diese erste Stufe der Mindeststandard ist, sondern vielleicht auch schon einfach die Stufe 2 und die Stufe 1 verboten wird.
Ja, vielen, vielen Dank bis hierhin, Constanze.
Okay, dann können wir ja mit unserer Hektipost einmal starten.
Hektipost.
Ich habe eine Nachricht von Jutta bekommen. Und Jutta bezieht sich auf unsere letzte Folge. Cooler, wir haben ja in der letzten Folge über das Thema Bewässerung gesprochen. Und wir haben ein bisschen überlegt, wie wir denn Wasser sparen könnten. Und es war auch die Folge, wo du so erkältet warst und so eine verschnupfte Nase hattest und Männer-WW hattest. Und sie, und das fand ich so witzig.
Ich war halb tot.
Ja, und deswegen hat sie zuallererst erstmal geschrieben, eine Tüte Mitleid für den verschnupften Kuhlage.
Dankeschön.
Sehr gut, okay, das habe ich jetzt also einmal vermittelt. Und dann sagt sie zum Thema Wasser ganz rigoros, im trockenen Sommer einen Pool zu füllen geht gar nicht. 3 Ausrufezeichen. Und Rasen erholt sich beim ersten bisschen Regen so schnell kannst du gar nicht gucken. Mein Auto wird bei jedem Wasser, was von oben kommt, gereinigt. Also da will sie mit sagen, sie muss nicht extra in die Reinigung fahren. Das würde jetzt bei mir persönlich nicht reichen, bei dem Feldwegen, die ich da mal rüberfahre. Und dann schreibt die, zumal auch bei Überlandfahrten kaum ein Insekt an meiner Frontscheibe sein Leben lässt, da es schlicht und ergreifend kaum noch welche gibt. Dieser Satz, der wird ja zu gerne immer erzählt, das ist ja immer so ein kleiner Seitenhieb zur Landwirtschaft. Vielleicht können wir das Thema Artenvielfalt auch nochmal angehen, würde ich jetzt hiermit mal versprechen.
Absolut. Gabi aus der Pfalz, man hört uns auch in der Pfalz, hat uns auch geschrieben zum Thema Wasser. Sie war 2018 in Kapstadt, hat dort Urlaub gemacht und hat sich von dort etwas mitgenommen. Und zwar ihre Vermieterin dort hat sie gebeten, wenn sie das warme Wasser bei der Dusche aufdreht, und das dauert ein bisschen, bis es warm wird, das kalte Wasser bis dahin aufzufangen. Und das macht sie jetzt zu Hause auch und stellt immer einen Eimer neben die Dusche und spart so 2 Liter. Und diese 2 Liter, die nimmt sie dann zum Blumengießen oder für die Toilette. Und sie sagt, 2 Liter hört sich erstmal nicht viel an, aber es sind im Jahr, hat sie ausgerechnet, pro Person über 700 Liter. Steter Tropfen höhlt im Fall, in diesem Fall sprichwörtlich, den Stein. Spannend. Vielen Dank, Gabi, auch für diesen Wasserspartipp.
Wahnsinn, ne? Ja. 700 Liter, wenn man sich das mal vor Augen führt, was das ausmacht.
Vielen Dank für die Nachrichten, wenn auch ihr uns schreiben wollt, dann gerne an 63hektar@ndr.de oder ihr schreibt mal über Instagram oder mir auch. Und ja, uns würde mal zu dieser Folge interessieren, nervt es euch auch so sehr, dass ihr im Supermarkt nicht wisst, wofür stehen die ganzen Labels? Welches Label kauft ihr bei Fleisch? Worauf achtet ihr dann oder ist euch das alles egal? Schreibt uns gerne mal.
Was für eine negative Frage direkt. Nervt euch auch irgendwas? Ich will wissen, vielleicht habt ihr ja auch Tipps. Wie macht ihr das denn beim Einkaufen? Ich sage ja, man hat so seine Standardprodukte. Vielleicht könnt ihr mal eure Standardprodukte teilen und auf was ihr da achtet, damit es für uns alle einfacher wird.
Und jetzt freue ich mich schon.
Ach was.
Ja, unsere Abschlussrubrik, unsere Ach was Rubrik. Das ist ja die Rubrik, in der ich dich mit etwas überraschen möchte. Meistens hoffentlich mit was Positivem. Und wir wünschen uns ja alle, dass die Tiere im besten Falle auch Weidezugang haben und draußen stehen. Das wird natürlich immer problematischer, wenn da draußen auch ein Wolf rumläuft. Und deswegen haben wir ja die Möglichkeit, unsere Tiere irgendwie einzuzäunen, so dass der Wolf nicht reinkommt, aber der kann auch echt hoch springen. Deswegen haben wir noch die Möglichkeit, okay, dann halten wir noch Herdenhunde, die da auch nochmal auf die Herde aufpasst und die verteidigt. Aber auch das hilft manchmal nicht und viele Schafe werden noch gerissen. Und deswegen gibt es da jetzt Versuche mit einem Halsband, was den Tieren umgeschnallt wird.
Dem Wolf, damit er nicht mehr reinkommt, oder wie?
Probier mal dem Wolf dieses Halsband umzumachen, das will ich sehen, Kulage. Nee, den Schafen wird ein Halsband umgehangen und dieses Halsband, wenn es denn muss, wenn es in der Situation ist, das Schaf, sprüht einen Duft und riecht. Und von diesem Duft fühlt sich der Wolf gestört und dann greift er diese Schafe mit diesem Halsband nicht an. Das sind jetzt aktuell nur Versuche, sozusagen so eine Art Geruchsbarriere aufzubauen durch dieses Halsband. Aber ich finde das spannend, solange das Schaf nicht stört und nicht auch riecht, finde ich, kann man das echt mal probieren.
Ach was, Duft für die Schafe. Was
gegen
die
Jeremy Wölfe.
Fragrance dazu sagen würde, das interessiert mich schon jetzt, wie der diesen Duft bewertet.
Der kann uns das ja mal schreiben,
ja.
An 63hektar@ndr.de.
Ja, das war 63 Hektar zum Thema Label für Lebensmittel und Landwirtschaft. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, weil ihr natürlich alle unsere Folgen schon durchgesuchtet habt, und wenn euch das Thema Siegel interessiert, dann hört doch mal in die Folge Waldzerstörung mit TÜV und Siegel rein vom Tagesschau-Podcast 11KM. Denn ihr wisst ja, so ein Couchtisch, eine Taschentuchbox, Druckerpapier, sowas wird aus Holz hergestellt. Und in Indonesien werden für solche Holz- und Papierprodukte Regenwälder abgeholzt, ganze Naturräume zerstört und es werden Menschen vertrieben. Und das alles ganz legal, weil TÜV geprüft und angeblich nachhaltig. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und in der Folge blickt 11KM auf die andere Seite der Prüfsiegel und das ist ganz spannend. Also diesen Podcast findet ihr auch hier in der ARD Audiothek.
Coolage und Konstanze, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich möchte mich bei euch bedanken und auch beim Publikum, bei den Hektis, die hier vor uns sitzen.
Ja, vielen, vielen Dank, Konstanze von der Verbraucherzentrale. Schön, dass du dabei warst.
Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank an das tolle Publikum hier auf der Infa. Viel Spaß noch beim Probieren, beim Rumlaufen und natürlich an alle Hektis da draußen. Wir hören uns in der nächsten Folge.
So sieht's aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.